Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Die wichtigsten Telefonate habe ich dann gemacht, wenn ich meine Tochter morgens gestillt habe.
Schön, dass du zum Gratulieren kommst oder zu einer Ansprache bei einem Fest. Aber da ist immer die Frage, trauen sie einem das Amt zu? Und das ist mir auch im Nachhinein so gespiegelt worden. Naja, du konntest ja nicht gewinnen, du bist eine Frau.
So von wegen, ja Mädchen, da kommt immer dieses Mädchen. Guck dir das Ganze mal nochmal ein bisschen an, bist noch viel zu jung. Da habe ich gesagt, ich bin Hermeskeiler Mädel und ich sehe, dass wir hier noch ein bisschen Potenzial nach oben haben und hat ja dann doch alles funktioniert.
Seit über 100 Jahren gibt es das Frauenwahlrecht, auch das passive. Dennoch sitzen in politischen Ämtern bis heute deutlich mehr Männer. Auf kommunaler Ebene ist das Ungleichgewicht besonders stark. In den wenigsten deutschen Gemeinden steht eine Frau an der Spitze des Rathauses. Nur in etwa 10% ist dies der Fall. Warum gibt es so wenige Bürgermeisterinnen? Mit welchen Vorbehalten und Hürden haben Kommunalpolitikerinnen zu kämpfen? Das ist das Thema heute im Wochenendjournal. Und dazu begrüßt sie Claudia Hennen.
Ja, ich bin hier am Bahnhof Bennigsen, Bennigsen in der Region Hannover, gerade mit der S-Bahn angekommen. Und ich treffe hier an diesem Bahnhof Ramona Schumann. Ramona Schumann ist die erste Bürgermeisterin der Kleinstadt Pattensen. In Pattensen gibt es keinen Bahnhof, keinen Schienenanschluss, deswegen muss ich hier aussteigen. Und die SPD-Politikerin regiert seit 2014 in Pattensen als erste Frau in diesem Amt, hat jetzt schon ihre zweite Amtszeit angetreten und sie wird mich hier am Bahnhof abholen und mich zu ihrem ersten Termin heute früh mitnehmen. Guten Tag, Frau Schumann, grüße Sie.
Hallo.
Hier,
ich habe mich
Handschlag.
An die Gäste gewöhnt.
Ja, wunderbar. Es ist ja eine große Ehre, von der Bürgermeisterin persönlich abgeholt zu werden.
Hat sich angeboten. Also ich bin ja jetzt gerade im Homeoffice und auf dem Weg ins Rathaus ist das nur ein kleiner Umweg.
Ja, und es geht zu einer Vertragsunterzeichnung.
Das ist so, ja genau. Wir sanieren unser Schwimmbad mit Hilfe von Bundesfördergeldern und heute ist die Vertragsunterzeichnung, damit es losgehen kann.
Wir fahren jetzt durch Pattensen durch,
ja, genau.
Und es gibt einige Baumaßnahmen.
Ja, also Straßenbaumaßnahmen. Wir haben weiter hinten in der Altstadt die Abschlussmaßnahmen für unsere Grundschule. Naja, und sonst haben wir in den letzten Jahren, glaube ich, alles gebaut, was Kommunen bauen mussten. Also von Schulen über Kindertagesstätten bis hin zum Verwaltungsgebäude. Und in Zukunft kommen noch wohl zu Feuerwehrgerätehäuser. Eine ganze Menge.
Und wir fahren jetzt zum neuen Rathaus?
Ja, genau, richtig.
Hallo, Herr Wittermann.
Moin. Ja, dann darf ich Sie alle recht herzlich zu diesem Pressetermin und zur Vertragsunterzeichnung begrüßen. Hier geht es um ein lang ersehntes Projekt in der Stadt Pattensen, nämlich die Sanierung des Schwimmbades. Also ich sage ja eigentlich immer.
Ich bin auf einem der wenigen Präsenztermine im Rathaus seit Beginn der Corona-Pandemie. Die wichtigsten Projektbeteiligten sind hierher gekommen. Der Vertrag wird unterzeichnet und jetzt besiegeln Bürgermeisterin und Architekt das Projekt mit einem Handschlag.
Wir haben uns ja die Hände desinfiziert, dann machen wir einmal so.
Dann wünschen wir uns ein gutes Gelingen.
Ja. So, Sie gehen jetzt gleich rüber zum Schwimmbad und arbeiten schon.
Ich lade Sie gerne ein, mitzukommen. Dann sind Sie so richtig in den Basics von Anfang an dabei.
Naja, ich sag mal so, ich kann bald selber Führungen im Schwimmbad machen.
Frau Schumann, wenn man jetzt durchzählt bei so einer Sitzung, hier waren jetzt 9 Männer im Raum und mit mir dann 3 Frauen, ist das eine klassische Quote?
Ja und nein. Also ich sag mal, in der Runde der Bürgermeister ist das auf jeden Fall eine klassische Quote, weil wir sind, glaube ich, nicht mal 10% Frauen in ganz Deutschland, die dieses Amt machen. In Reihen der Verwaltung nicht unbedingt. Also wir haben hier es relativ paritätisch. Das war jetzt der Tatsache geschuldet, dass wir auch aus dem Außenbereich, also gerade aus dem Baubereich jetzt Gäste hatten. Und da ist die Quote ja tatsächlich auch immer noch so, dass da eher weniger Frauen als Männer sind. Das ist hier im Bereich aber nicht so. Von meinen 4 Hochbauingenieuren sind 2 Frauen.
Als Sie sich vor 7 Jahren zur Wahl gestellt haben, Frau Schumann, da gab es viele Vorbehalte. Sie wurden auf Ihre Kinder angesprochen und auch auf Ihr Alter. Sie waren damals 35 Jahre alt.
Ich habe damals damit reagiert, in der Region Hannover, also in dem Landkreis mit 21 Kommunen, sind 2 männliche Bürgermeister, die haben den gleichen Geburtsjahrgang wie ich. Und ab dem Zeitpunkt war dann, ach ja, okay. Ja, okay.
Sie sind ja 2014 hier in der Stichwahl, haben Sie sich dann durchgesetzt als Bürgermeisterin und damit Anfang 30 und alleinerziehend. Das war ja ein Novum. Erinnern Sie sich noch an die ersten Reaktionen?
Naja, auf jeden Fall galt es als Überraschung. Genau in dieser Konstellation. Pattensen galt immer als sehr konservativ und dass man, also so eine junge Frau mit 2 Kindern in der Scheidung oder in der Trennungsphase dann zur Bürgermeisterin macht. Ich fand es aber konsequent, weil der Wunsch ja nach Wechsel da war. Also ich war sozusagen von allen Wahlalternativen diejenige, die das am besten verkörpert hat. Seit Beginn meiner Amtszeit laufe ich ja von Krise zu Krise. Ich kann mich noch sehr, sehr genau an den Februar 2015 erinnern, als es losging mit der Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien. Das war 2 Jahre Ausnahmezustand in allen Belangen. Es war alles zurückgestellt, was man irgendeiner Form vorhatte. Wir haben von der Bürgermeisterin bis zur Servicekraft unten an der Infotheke gefühlt alle nur Unterbringung von Flüchtlingen betrieben und Integration und allem, was dazugehört. Dann kam Corona, was ja auch eine ganze Menge Kommunikation erforderlich gemacht hat. Das war vorher schon so, das wurde dann noch intensiver und jetzt kommt der Ukraine-Russland-Krieg. Und natürlich die Ängste und die Sorgen der Menschen, die damit auch konfrontiert sind. Und in all diesen Phasen sind wir auch mit Hass und Hetze konfrontiert gewesen, in allen erdenklichen Formen.
Wie gehen Sie damit um? Schirmen Sie sich da ein Stück weit ab oder wie schützen Sie sich da auch?
Also ich lasse das nicht an mich ran. Ich habe hier eine klare Rolle und eine klare Aufgabe und ich grenze meine Rolle von meiner Person ab. Also nicht alles, was die Bürgermeisterin umsetzt, also das ist unbedingt auch die Haltung von Ramona Schumann. Also da bin ich auch dann einfach zum Beispiel Anwältin der Beschlüsse des Rates. Selbst wenn ich den Beschluss des Rates nicht mitgetragen habe in meiner Rolle als Ratsmitglied und dort nicht mitgestimmt habe, setze ich ihn dann natürlich so gut wie ich kann mit den Ressourcen, die mir zur Verfügung stehen, um. Das heißt, wenn Menschen mich versuchen, persönlich anzugreifen, werden sie mich einfach nicht treffen an dieser Stelle.
Haben Sie auch sexuelle Anfeindungen erlebt?
Ja, durchaus. Also E-Mails, wie gesagt, ich nutze ja viel Social Media. Da muss man sehr schnell lernen, dann auch einfach rote Linien zu ziehen und zu sagen, bis hierhin und nicht weiter.
Sie sind aber auf den sozialen Medien aktiv. Das ist Ihnen wichtig, auf Insta, auf Facebook. Warum?
Erst einmal finde ich, dass die Menschen wissen sollen, dass Bürgermeisterinnen und Bürgermeister auch nur ganz normale Menschen sind, die mit Wasser kochen. Wir sind sicherlich eine Besonderheit, weil es diesen Beruf nur 11.000 Mal in Deutschland gibt. Und wir haben auch eine große Verantwortung für unsere Menschen in unserer Stadtverwaltung, für die Menschen in einer Stadt, für Entscheidungen und müssen viel verantworten. Also in meinem Fall zum Beispiel auch Millionenprojekte und dergleichen. Nichtsdestotrotz haben auch wir ein Privatleben, haben auch wir Familie, haben wir auch freudige Ereignisse und weniger freudige Ereignisse und all das möchte ich gerne zeigen, das ist das eine. Ich möchte aber auch ansprechbar sein, also Fragen beantworten und aufklären, weil das, was mir sehr, sehr oft auffällt, ist, wie wenig aufgeklärt unsere Gesellschaft über die Vielfalt der Kommunen ist, über die Vielfalt unserer Aufgaben und auch über unsere Zuständigkeiten und was wir hier eigentlich den ganzen Tag machen. Wir arbeiten als Dienstleister für die Menschen. Es gelingt natürlich nicht immer alles. Das liegt in der Natur der Sache. Es ist eben, hier arbeiten halt auch nur Menschen. Und das einfach auch zu zeigen und damit einfach offensiv umzugehen.
Ob diese Bürgernähe gut ankommt, das will ich an diesem Morgen im Rathaus von zwei älteren Pattensern wissen. Was halten Sie von Ihrer Bürgermeisterin?
Sie macht uns Mut. Ne? Man kann hingehen, man kann fragen. Gut, sie kann nicht alle Wünsche erfüllen oder die Stadt kann nicht alle Wünsche erfüllen.
Sie ist ein Vorbild, denke ich, geworden. Das hat jetzt auch die letzte Wahl gezeigt. Ich denke, dass sie parteiübergreifend, aber auch durch die Stadt hindurch, generationsübergreifend, nicht nur bei den jungen Menschen angekommen ist, sondern auch die Älteren haben ihr das wirklich abgenommen und auch erkannt, dass sie eine Führungsfigur ist, dass sie authentisch ist, dass sie nahbar ist vor allen Dingen, dass sie eng an den Menschen dran ist, dass man mit ihr saß auch bei uns schon mal zum Kaffee ganz spontan und hat einfach ein ganz normales Gespräch und man hat nicht den Eindruck, oh, hier sitzt jetzt eine Bürgermeisterin, ne? Und es wird alles steif und alles ganz unentspannt. Und diese Authentizität, das ist etwas, was wir sehr an ihr schätzen.
Oft läuft es nicht so glatt wie für Ramona Schumann in Pattensen. In vielen Fällen haben Bürgermeisterkandidatinnen keinen Erfolg. Ortswechsel. Bonn im Stadtteil Pützchen. Hier treffe ich Petra Heller. Die 53-Jährige ist seit kurzem Geschäftsführerin eines Therapiezentrums für Menschen mit Beeinträchtigung. Außerdem sitzt sie im Vorstand des Deutschen Roten Kreuzes in Bonn.
Hallo Frau Heller, grüße Sie.
Hallo Frau Hennen, herzlich willkommen im Therapiezentrum.
Dankeschön. Wo geht's lang? Hier links?
Ja, bitte hier links.
Okay, wunderbar. Es sind ja schwere Türen. Die sind normalerweise automatisch.
Die
ne?
sind automatisch ja. Und in der Corona-Zeit natürlich geschlossen, damit nicht jeder reinkommt.
So, wunderbar. Dann setzen wir uns.
11 Jahre lang war die CDU-Politikerin in der Kommunalpolitik in Bornheim aktiv, einer 50.000 Einwohnerstadt zwischen Köln und Bonn. Sie leitete die CDU-Fraktion. 6 Jahre war sie stellvertretende Bürgermeisterin. 2014 kandidierte sie dann erstmals für die Stadtspitze. Chancenlos. Der amtierende Bürgermeister wurde ein drittes Mal im Amt bestätigt. 2020 versuchte sie es erneut. Doch die Vorbehalte waren zu groß.
Man kriegt es immer nur hintenrum mit, dass schon so gemunkelt wird. Naja, das nette Mädchen oder ne, so kann eine Frau das. Bornheim ist ja noch sehr ländlich strukturiert. Und ich sag mal, die Menschen, die sich für Politik oft interessieren, mit denen man mehr im Kontakt ist, sind oft auch die Älteren. Und da hat man dann schon so unterschwellig das Gefühl bekommen, naja, die trauen es einem nicht zu. Schön, dass du zum Gratulieren kommst oder zu einer Ansprache bei einem Fest. Aber da ist immer die Frage, trauen sie einem das Amt zu? Und daran wird es gehapert haben. Das ist mir auch im Nachhinein so gespiegelt worden. Naja, du konntest ja nicht gewinnen, du bist eine Frau. Das habe ich im Originalton so gehört.
Wer und in welchem Zusammenhang hat man Ihnen das denn dann gespiegelt?
Das waren Menschen, die mich eigentlich unterstützt haben, die gesagt haben, hör mal, ich habe aber gehört, das. Ne? Die haben es einem im Nachhinein dann gesteckt. Das hat nicht funktionieren können. Und das sind natürlich schon so ja, ein Stück weit Verletzungen, die man dann so persönlich, wo man denkt, Mensch, warum kommt keiner mal zwischendurch und sagt, passen Sie mal auf. Also mit einer Frau an der Spitze geht es gar nicht. Aber das trauen sich, glaube ich, Männer in der heutigen Zeit auch nicht mehr. Ne? Das ist ja nun auch absolut altertümlich. Ich glaube, bei mir ist so zwei Seiten. Das eine, dass man eine Frau, glaube ich, das nicht zugetraut hat für so eine Stadt in der Größe. Und das andere ist sicherlich auch, mein Gegenkandidat war ein parteiloser Kandidat. Und das entspricht im Moment mehr dem Zeitgeist. Ich habe eine ganz klare Haltung zu gewissen Themen gehabt. Die habe ich auch nie hinterm Berg gehalten. Also ich war nie eine, die den Leuten immer alles versprochen hat. Man muss sich ja noch im Spiegel gucken. Und wenn ich den Leuten verspreche, ja, und nächstes Jahr ist die Straße gut und dann ist die Schule gebaut, und es zieht sich und zieht sich und zieht sich, wird man unglaubwürdig. Und das wollte ich nie. Und von daher habe ich einen sehr direkten Weg immer gewählt, einen ehrlichen Weg für mich. Und ja, scheinbar nimmt man das einem dann nicht ab.
Danach stieg Petra Heller aus der Kommunalpolitik aus. Dabei hat sie als Fraktionsvorsitzende selbst erlebt, wie schwierig es ist, Frauen für die Politik zu gewinnen. Das Pensum ist enorm. Für Frauen mit kleineren Kindern kaum zu schaffen.
Viele sagen auch ganz ehrlich, das tue ich mir nicht an. Weil wo habe ich denn da Unterstützung? Frauen haben aber auch immer noch den größeren Familienanteil. Und dann bleibt nicht mehr viel Zeit. Berufstätigkeit, Familienzeit, Pflegezeit und Kommunalpolitik. Ganz schön anstrengend.
Sie haben es anders versucht. Sie haben sehr viel Zeit investiert. Können Sie mal sagen, was waren das so für Wochen? In Spitzenzeiten gerne.
In Spitzenzeiten habe ich sicherlich eine Vollzeitstelle ausgemacht und habe aber ja noch gearbeitet. Ich habe auch noch studiert. Ich habe ein Fernstudium noch gemacht, weil ich gesagt habe, man braucht einen Schein. Das ist so. Das heißt, ich habe in Spitzenzeiten bestimmt eine 40-Stunden-Woche, weil ich auch immer den Anspruch hatte, das, was wir an Themen haben, möchte ich die Bandbreite bedienen können. Ich möchte nicht ein Spezialthema haben. Ich möchte sowohl über Windenergie wie über Kinder, aber auch über Planungsvorhaben anderer Art, über Haushalt. Das ist ja so vielfältig und das macht es ja aus, warum Kommunalpolitik totalen Spaß machen kann. Und ich muss auch jetzt aus heutiger Sicht sagen, wenn man einen verantwortungsvollen Job, wie ich ihn jetzt habe, könnte ich Kommunalpolitik gar nicht nebenbei machen. Das ist ja irre. Wenn man wirklich den Anspruch hat, sich mit Themen auseinanderzusetzen, dann muss man auch Zeit investieren. Und das kann man neben einer vollen Berufstätigkeit nicht leisten. Ich glaube, wir müssen andere Formen finden, wie wir Frauen besser den Weg ebnen können, das Engagement zu machen. Aber ehrlicherweise, mir fällt kaum Sitzungszeit ein, wo es wirklich passen würde. Also diese Kreistage nachmittags, wer kann nachmittags? Abends muss man die Familie oder möchte man gerne auch vielleicht die Zeit mit Familie, mit Kindern ins Bett bringen, je nach dem Alter, wie die Kinder sind. Ich glaube, wir müssen wirklich zu hybriden Sachen kommen, wo man sagt, Frauen haben dann auch die Möglichkeit, zu Hause sich vielleicht zuzuschalten. Das ist die große Chance, die wir durch Corona haben, dass man vielleicht nochmal darüber nachdenkt. Klar ist das Thema der Vertraulichkeit. Also wenn man zu Hause sitzt und eine Abstimmung macht, dann wird es schon schwierig. Da gibt es ja ganz viele Hürden noch zu klären. Aber ich glaube, sonst werden wir es nicht schaffen, dass Frauen wirklich diesen Spagat hinkriegen. Weil es kann eigentlich nur einer in der Familie noch so ein Engagement dann leisten. Und dann entscheiden sich oft leider Männer dafür. Und die Frauen, die erfolgreich sind, da wird dann hinterm Rücken gemunkelt, na, ob der Mann noch was zu sagen hat.
Auch wenn sie nicht zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Petra Heller bereut ihre Zeit als Kommunalpolitikerin nicht.
Ich blicke dankbar auf die 11 Jahre und ich habe es wirklich gerne gemacht. Ich bedauere das in keinster Weise, weil die Erfahrungen, die ich machen durfte, die waren zu 80% schön. Also, und die bereichern einen ja auch im Persönlichen. Also das muss man wirklich sagen, weil ich hätte mich sicherlich nie mit Netzgesellschaften oder sowas befasst, wenn ich es nicht durch die politische Tätigkeit hätte machen müssen. Und wenn man sich einmal damit befasst, dann macht es auch Spaß.
Was sie allerdings nicht vermisst, die langen Sitzungen am Abend, Termine am Wochenende und Kommentare über ihr Äußeres.
Also ich habe auch schon mal einen Mann erlebt, der zu mir kam und sagte, Frau Heller, können Sie nicht mal öfters einen Rock anziehen? Sie kommen immer in Hosen und ein bisschen mehr Farbe würde Ihnen auch stehen. Und das sind natürlich übergriffige Dinge, die brauche ich auch nicht. Ne?
Thank you. Sie werden auf ihr Äußeres reduziert oder respektlos behandelt. Viele Politikerinnen machen in ihrem Alltag Sexismuserfahrungen. Eine aktuelle Studie der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Zusammenarbeit mit dem Meinungsforschungsinstitut Allensbach belegt, mehr als die Hälfte der Politikerinnen unter 45 Jahren haben schon einmal sexuelle Belästigung erlebt. Allerdings sei das Thema ein Tabu, Studienleiterin Helga Lukuschat.
Es wird eben sehr viel auch unter den Teppich gekehrt, ja. Und man lässt sich eben die Bemerkungen gefallen, weil man denkt, na gut, ich will jetzt nicht die Spielverderberin sein. Also wenn Fälle bekannt werden, das haben wir in unserer Studie auch herausgefunden, dann reagiert ein Parteivorstand oder Kreisvorstand, je nachdem, welche Ebene involviert ist, auch. Nur das Problem ist, dass eben so wahnsinnig wenig bekannt wird. Also die Diskussion darüber beginnt meines Erachtens erst. Was allerdings auch passiert ist, dass vor allen Dingen die Jugendorganisationen reagiert haben. Also da muss man schon sagen, die jüngere Generation ist da, also manche zumindest, ja, die da sich auch entsprechend informieren und reflektieren, haben sogenannte Awareness-Teams eingeführt. Aber eben aufgrund von Vorfällen, dass eben zum Beispiel auch bei Versammlungen, Parteitagen, eben dann hinterher, ne, in der Kneipe, auf den Partys sexuelle Belästigung passiert ist. Und jetzt gibt es Awareness-Teams, die sagen, passt auf, wenn irgendwas ist, das kann sexuelle Belästigung sein, aber auch andere Übergriffigkeiten und Grenzverletzungen.
Awareness, vielleicht
Awareness,
kurz.
Bewusstsein, ja, Bewusstsein genau. Schaffen, Aufmerksamkeit schaffen. Und das sind eben so 4, 5 Leute, die am Anfang so einer Parteiversammlung auf die Bühne gehen, sagen, hallo, hier sind wir. Wenn was ist, wendet euch an uns. Und das Interessante ist, dass das auch eine sehr präventive Wirkung hat, ne? Weil deutlich gemacht wird, wir wollen das nicht. Das soll nicht in unsere Kultur gehören. Und ich glaube, das ist sicher auch ein Weg, den die Parteien gehen können. Offen darüber reden, überlegen, wie können wir Präventionsmaßnahmen machen, Ombudsstellen einrichten und.
Der Frauenanteil in der Kommunalpolitik liegt bei 27% im Schnitt. Das ist niedriger als in der Landes- oder Bundespolitik. Für Helga Lukuschat ist eine wesentliche Hürde überhaupt die Kandidatur.
Oft werden eben Frauen nicht ins Visier genommen der Parteien, um sie in einem aussichtsreichen Wahlkampf aufzustellen. Also da muss man wirklich sagen, das sind noch sehr traditionelle Mechanismen am Werk in den Parteien, die sich als Barriere auswirken.
Kommt noch hinzu, dass wesentlich weniger Frauen in den Parteien grundsätzlich Mitglieder stellen,
richtig,
als die Männer.
So ist es und das ist ja so ein bisschen ein Teufelskreis. Aber nochmal zurück zu den Bürgermeisterinnen. Also das haben wir wirklich erforscht, dass Frauen, wenn sie nominiert werden, oft in Situationen, wo man eigentlich ja ein bisschen in der Bredouille ist, sage ich einmal. Ja? Also der Bürgermeister vorher hat sich vielleicht in einen Skandal verwickelt oder in der Partei gibt es niemanden, der sich jetzt für diese Position zur Verfügung stellen will, weil es vielleicht als aussichtslos gilt und.
Und dann also, kommt da eine Verlegenheitskandidatin rein.
So nennen wir das, ja. Und dann ist sie aber oft die Überraschungssiegerin. Ja? Zu ihrer eigenen Überraschung oft. Also Frauen sind häufiger als Männer davon überrascht, dass sie gewinnen. Ja, das ist etwa fast die Hälfte der Frauen geht nicht davon aus, dass sie gewinnt. Bei den Männern sind es viel, viel weniger. Und dann machen sie aber ihren Job sehr erfolgreich. Also wenn Frauen im Amt sind, dann werden sie auch wieder gewählt. Aber dieser Weg in das Amt ist ebenso schwer.
In Deutschland scheiterten bislang Versuche, geschlechterparitätische Wahllisten gesetzlich vorzuschreiben. Die Bundesländer Thüringen und Brandenburg hatten solche Paritätsgesetze verabschiedet, die vorsehen, dass auf Wahllisten gleich viele Männer und Frauen stehen. Anschließend wurden diese Gesetze aber von den Landesverfassungsgerichten für nichtig erklärt. Helga Lukuschat glaubt nicht, dass das Thema vom Tisch ist. Auch wenn das Bundesverfassungsgericht dem Vorhaben einen Dämpfer erteilt hat.
Karlsruhe hat jetzt eine Beschwerde dagegen nochmal abgewiesen. Mit der Begründung, Freiheit der Wahl sei beeinträchtigt, Parteienfreiheit wird angeführt. Klar, das sind hohe grundgesetzliche Güter, aber das muss man natürlich abwägen, weil wir haben auch den Artikel 3, ne, an dritter Stelle in unserem Grundgesetz, der sagt, Männer und Frauen sind gleichberechtigt und dass auch der Staat auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinwirken soll. Also es ist eine hochspannende verfassungsrechtliche Debatte, die uns mit Sicherheit noch beschäftigen wird. Trotzdem muss ich sagen, Gesetze sind das eine und ich bin absolut dafür, das auch ganz klar für alle Parteien zu regeln. Aber trotzdem braucht man noch diese Anstrengung, auch die Kultur zu verändern. Ja? Also dieses Bewusstsein dafür, wir wollen Frauen aktiv gewinnen, ansprechen, dass sie so ein Amt ganz hervorragend auch ausüben können.
Wir haben jetzt über diesen einen Lebensabschnitt kaum gesprochen, der ja in der Vereinbarkeitsfrage ganz wichtig ist. Also so ab 30, Mitte 30, wenn Kinder kommen, dann wird es natürlich knubbelig. Und das ist aber gleichzeitig eine ganz wichtige Zeit. Man sollte am Ball bleiben. Was raten Sie da?
Ja, aus unserer Studie war eine Empfehlung, auch das sozusagen stärker in Lebensphasen zu denken, weil in den Jugendorganisationen fühlen sich die Frauen oft noch sehr gleichberechtigt. Die Probleme beginnen genau dann, wie Sie es geschildert haben, in dieser, wie es heißt, Rush-Hour, ja, des Lebens zwischen 30 und 40. Und ich glaube, dass da gerade auch die Frauenorganisationen eine ganz große Aufgabe haben, weiter auch im Kontakt zu bleiben, Angebote zu machen, die man eben auch wahrnehmen kann, wenn man da sehr belastet ist. Und wir brauchen vielleicht auch noch mal mehr Elternzeitregelungen, die das noch besser machen, dass zwischen Frauen und Männern das paritätisch aufgeteilt wird. Also hier Parität sozusagen auch bei der Sorgearbeit, bei der Kinderbetreuung etc. Auch das ganze Thema Mutterschutz und Elternzeit ist für Menschen in der Politik wirklich ein schwieriges Jahr. Wenn ehrenamtliche Bürgermeisterinnen, das weiß ich jetzt von Bayern, in den Mutterschutz gehen, bekommen sie ihre Aufwandsentschädigung nicht weitergezahlt. Ja, warum? Ja, um Gottes Willen. Ja, also das muss doch heutzutage möglich sein. Oder auch Vertretungsregelungen, ja, in der Elternzeit. Oder dass man auch mal ein Mandat sich teilen kann. Ich meine, es kommt doch darauf an, dass wir heute etwas Zeitgemäßes entwickeln und nicht an Formen festhalten, die eben vor 70 Jahren entstanden sind, wo Politik wirklich eine reine Männerdomäne war.
Kurz vor der Ratssitzung in Erftstadt an einem Nachmittag Mitte Februar. Ich treffe die Oberbürgermeisterin und CDU-Politikerin Caroline Weitzel im Foyer. Rechts neben dem Eingang zum Sitzungssaal hängen die Porträts der früheren Oberbürgermeister an der Wand.
Wenn Sie das sich so ansehen, wenn Sie in die Ratssitzung gehen, was denken Sie dann?
Ja, traurig, dass die Frauen in der Geschichte noch nie die Möglichkeit hatten, auch hier in Erftstadt das Amt der Bürgermeisterin zu bekleiden. Und ich bin natürlich sehr dankbar und glücklich darüber, dass ich jetzt die erste Bürgermeisterin Erftstadt sein darf und habe das Amt auch genau in diesem Bewusstsein angetreten.
Woran liegt es, dass Frauen in der Kommunalpolitik unterrepräsentiert sind?
Ja, es sollte attraktiver sein. Das beginnt bei der Sitzungskultur, bei familienfreundlicheren Sitzungszeiten zum Beispiel.
Wir haben es heute Nachmittag, ne? Ganz klassisch, am späten Nachmittag geht's los.
Richtig, wobei wir auch schon unsere Sitzung für das Stillen unterbrochen haben. Also das finde ich auch sehr wichtig und muss möglich sein. Da gehört auch entsprechender Anspruch natürlich auch dazu.
Und wer hat gestillt?
Es war ein Ratsmitglied. Es geht immer bei dem Stichwort um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Also wie bekomme ich beides unter einen Hut? Und da finde ich, können auch insgesamt Frauen mehr unterstützt werden, nur die Männer auch können und sollten ganz bewusst auch über ihr eigenes Rollenbild und das der Frauen nachdenken. Also insofern ist da noch viel zu tun.
Wie schaffen Sie es? Einfach durch ein gutes Netzwerk, durch ein gutes Betreuungsnetzwerk?
Würden Sie die Frage auch einem Mann stellen?
Ja, würde ich auch.
Gut, dann antworte
aber
ich Ihnen gerne.
Dann, okay.
Ja, denn tatsächlich ist das ja auch immer eine Frage gegenüber Frauen. Wie bekommen Sie das alles unter einen Hut? Bei einem Mann, und das ist auch ja diskriminierend, setzt man das einfach voraus. Und auch der Mann soll gleichermaßen sagen dürfen, nein, ich bin heute im Homeoffice, weil ich auch mittags meine Kinder versorgen möchte mit Mittagessen oder eben auch mich um die Wäsche kümmere. Also das gehört gleichermaßen dazu.
Bei der Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Gäste, ich begrüße Sie zur 11. Sitzung des Rates am 22.02.2022 im großen Sitzungssaal des Rathauses in Erftstadt. Ich stelle zunächst die Präsenzen fest. Die CDU-Fraktion bitte. Minus eins.
Mitte Juli wurde die 50.000 Einwohnerstadt westlich von Köln durch die Flut schwer getroffen. Die Bilder von der eingestürzten Kiesgrube im Stadtteil Blessen gingen um die Welt. Seither werden in jeder Ratssitzung Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz geehrt.
Zu den Helfenden stehen hier stellvertretend für viele, viele andere in der psychosozialen Notfallversorgung während und nach der Flut. Engelbert Schöder und Rochus Ellmann heute hier. Herzlich willkommen.
Caroline Weitzel trat ihr Amt im November 2020 an, mitten in der Corona-Pandemie. Davor war die 41-jährige Verwaltungswirtin Gleichstellungsbeauftragte der Stadt. Bereits der Wahlkampf war höchst ungewöhnlich. Ausschließlich Frauen, insgesamt 5 Kandidatinnen, bewarben sich um das Amt. Schließlich gewann die CDU-Politikerin die Stichwahl. Nach einem Dreivierteljahr im Amt kam die Hochwasserkatastrophe. Caroline Weitzel brach ihren Sommerurlaub ab, flog zurück in die Heimat.
Also ich habe ja in der ersten Nacht dann hier im Rathaus übernachtet und habe
hier im Büro oder
hier im Foyer, im Eingangsbereich.
Also auf dem Feldbett oder?
Wir haben uns hier auf die Besuchercouch gelegt, ohne Decke, einfach mit Jacken, die wir hatten, übergelegt. Es waren ja auch Geschäfte geschlossen. Wir konnten uns noch nicht mal eine Zahnbürste kaufen. Viele meiner Kolleginnen waren ja auch evakuiert und konnten nicht nach Hause fahren. Auch ich bin im Glauben nach Hause geflogen, dass ich noch mal nach Hause könnte, um mir dort die nötigsten Dinge zu holen, wie Kleidung oder meine Zahnbürste, etwas zum Waschen. Das war aber nicht mehr möglich. Der Weg zu meinem Haus war auch abgeschnitten. Und so hat mich eine Freundin mit Kleidung und Material versorgt. Und wir haben hier mit den Kolleginnen und Kollegen die ganze Zeit uns um das Wohl der Bürgerschaft gekümmert. Rund um die Uhr, muss ich sagen. Und dafür bin ich unendlich dankbar, wie auch hier der Zusammenhalt in der Belegschaft existiert. Und die Einsatzkräfte, die von nah und fern uns hier unterstützten, Ehrenamtliche, die einfach kamen und losgelegt haben, das ist eine Energie, die sich da breit macht, die uns auch bis heute trägt und für die Zukunft. Davon bin ich fest überzeugt.
Sie mussten Entscheidungen von enormer Tragweite fällen. Sie mussten den Menschen erklären, dass sie in ihre Häuser nicht zurück können. Das hat nicht nur Zustimmung gefunden, es gab durchaus auch Wut und Sie haben auch Anfeindungen erlebt. Wie gehen Sie und wie gingen Sie damit um?
Im Amt der Bürgermeisterin gehört es dazu, Entscheidungen zu treffen. Und Kritik, auch mal Anfeindungen, wird es immer wieder geben. Ich habe auch Verständnis dafür, dass Entscheidungen von Einzelpersonen anders bewertet werden.
Kommt einem da auch schon mal der Gedanke, undankbarer Job jetzt gerade?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe immer wieder gehört, ja, deinen Job möchte ich jetzt nicht machen oder in deiner Haut möchte ich nicht stecken. Ich habe dann geantwortet, es ist aber meine Aufgabe, das zu tun. Und verstecken oder ducken kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Also ich bin ja mit dem Bewusstsein in den Wahlkampf gegangen und bin das Amt mit dem Bewusstsein angetreten, dass ich auch für die Menschen hier in Erftstadt da bin, auch in schwierigen Zeiten. Und insofern habe ich das nie in Frage gestellt, warum gerade mich das jetzt trifft oder warum ich das jetzt machen muss. Solange noch nicht die letzte Person in ihr Haus zurückgekehrt ist, habe ich auch keine Ruhe. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass wir neben den ganzen infrastrukturellen Hilfen und Maßnahmen wie Wiederherstellung der Straßen, der Brücken, der kommunalen Infrastruktur insgesamt, immer das Wohl der Person und die Einzelschicksale im Blick behalten. Also wenn Sie sich das vorstellen, dass vielleicht dann noch Ihr Wohnzimmer im Rohbau ist und Sie immer noch nicht zu Hause leben können, Weihnachten auch nicht dort verbracht haben, vielleicht auch nicht Ostern dort mit den Kindern feiern dürfen, dann ist das sehr schmerzlich.
Die Ratssitzung endet an diesem Abend um 20 Uhr. Das ist ungewöhnlich. Früher wurde oft bis Mitternacht getagt. Weitzel hat die Sitzungskultur verändert.
Ratssitzungen sollten eher beschließenden Charakter haben, ohne ellenlange, ich sage jetzt auch mal bewusst, Selbstdarstellungen. Gleich zu meinem Amtsantritt wurde mit den Stadtverordneten gemeinsam die Geschäftsordnung überarbeitet, um auch zum Beispiel Redezeiten zu regeln. Und wenn alle Teilnehmenden dann angehalten sind, auch die Dinge auf den Punkt zu bringen, dient das zum einen der Qualität der Sitzung und schreckt zum anderen auch nicht davor ab, sich in der Kommunalpolitik zu engagieren.
In ihrer Partei, der CDU, mehren sich die Forderungen nach einer verbindlichen Frauenquote. Doch Caroline Weitzel ist skeptisch.
Ja, also die Diskussion um Parität oder auch der Quote hat ja einiges in Bewegung gebracht. Was nur nicht passieren darf, ist, dass die Quote beispielsweise zu einem Instrument der Diskriminierung wird, wenn man sagt, das ist die Quotenfrau. Ja? Weil das wird der Frau mit ihrer Qualifikation und ihrem Anspruch nicht gerecht. Das sehe ich als Gefahr. Ne? Voraussetzung aber immer ist, dass die gewählten Vertreterinnen und Vertreter die Kompetenz, die Persönlichkeit auch mitbringen, dieses Mandat auszuüben. Und das hat was mit Qualität zu tun und eben nicht mit einer Quote.
Zwei Drittel der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister in Deutschland sind ehrenamtlich tätig. Das heißt, sie bekommen nur eine Aufwandsentschädigung. Deswegen arbeiten viele neben ihrer politischen Tätigkeit noch in ihrem eigentlichen Beruf. So auch Lena Weber. Die 31-Jährige ist seit 3 Jahren ehrenamtliche Stadtbürgermeisterin in Hermeskeil, einem kleinen Städtchen im pfälzischen Hochwald. Ich treffe sie Anfang April in ihrem Büro neben Rathaus und Stadtbibliothek. Durch eine Glasfront blickt sie von ihrem Schreibtisch direkt auf den Rathausvorplatz. In ihrem Büro gibt es eine Tür nach draußen.
Ne, wenn Markttage sind, wir haben immer dienstags und donnerstags Wochenmarkt, dann sieht man halt auch immer, was los ist, wer unterwegs ist. Wir sagen immer im Dorf, liebevoll. Und ich habe auch ein bisschen umgestellt, also dass die von außen kommen, dann direkt dann auch eine Sichtachse zu mir haben.
Genau. Also Bürgernähe.
Genau. Ich wollte dem Bürger und der Bürgerin eigentlich zeigen, okay, ich bin ansprechbar. Wenn du jetzt was hast, kannst du eigentlich direkt reinkommen. Im Sommer ist die Tür auch auf, also da muss man dann nur mal klingeln oder sonst irgendwas machen. Und das wird auch sehr gut angenommen.
Mit Mitte 20 wurde Lena Weber in den Stadtrat gewählt. Doch dass sie sich bei der Bürgermeisterwahl gegen den erfahrenen 68-jährigen Gegenkandidaten durchsetzen würde, damit hatte sie nicht gerechnet.
Im Wahlkampf ist der ein oder andere Ton dann doch an einen herangetragen worden, so von wegen, ja, Mädchen, da kommt immer dieses Mädchen, guck dir das Ganze mal noch mal ein bisschen an, bist noch viel zu jung und du hast doch noch dein Leben vor dir. Und
was haben Sie dann gesagt darauf?
Da habe ich gesagt, ich bin Hermeskeiler Mädel und ich sehe, dass wir hier noch ein bisschen Potenzial nach oben haben und ich sage, ich will das gerne probieren und wenn die meisten mich dann wollen, dann probieren wir das auch so. Also deswegen hat ja dann doch alles funktioniert. Ich habe einen sehr flexiblen Arbeitsplatz mittlerweile, habe da eine sehr gute Regelung mit meinem Arbeitgeber gefunden.
Wie sieht die aus?
Ja, ich kann das meiste tatsächlich im Homeoffice machen und mein Homeoffice ist quasi das Rathausoffice. Das haben wir schon vor der Pandemie so geklärt. Das funktioniert auch ganz gut. Am Anfang habe ich gedacht, ich muss alles gleichzeitig machen können. Das funktioniert nicht. Das sind halt sehr lange Tage, aber das bringt das Amt halt auch mit sich. Also ich bin ja quasi immer Bürgermeisterin, auch nachts um drei, wenn das Telefon rappelt und irgendwo die Bürgermeisterin gebraucht wird. Also ich habe 30 Stunden in meinem Hauptjob, aber circa 40 bis 50 Stunden in der Woche als Bürgermeisterin.
Wie wird das vergütet?
Es ist gestaffelt in Rheinland-Pfalz. Es geht nach Einwohnerzahl. Hier sind es jetzt circa 2000 Euro brutto. Und dann muss man halt auch noch Steuern bezahlen und dann kann sich jeder so grob ausrechnen, was da noch übrig bleibt am Ende vom Monat.
Das ist ja auch nichts, wo Sie ins Rentensystem gut einzahlen. So, dass sich dann doch auch die Frage ja vielleicht stellt, ja, warum machen Sie das?
Ich würde sagen, ich bin Idealistin. Also man sieht ja auch, mit dem, was man da macht, kann man ja auch was Positives bewirken. Und dass man da halt schon mit viel Schmackes, wie wir hier im Hochwald sagen würden, dazu beitragen können, dass das Ganze noch mal so ein bisschen lebendiger wird.
Lebendiger. Damit meint Lena Weber die neue Kita, die gerade gebaut wird, und den Glasfaserausbau, den sie vorantreibt. Lena Weber ist die jüngste Stadtbürgermeisterin in der Geschichte Hermeskeils. Das bringt ihr viel Bewunderung ein. Aber leider erlebt sie auch Hetze und Hass. Mehrfach wurden ihr bereits Autoreifen zerstochen. Sie erstattete Anzeige, aber
den Verursacher, den findet man nicht. Und irgendwann, ich glaube, am zweiten, dritten Mal habe ich gesagt, weißt du was. Ist ja auch nicht nachweisbar, dass das jetzt im politischen Kontext passiert ist, aber das ist dann halt so. Ja, da werden die Scheibenwischer werden da auch mal abgebrochen und verbogen, aber das ist jetzt tatsächlich schon mal ein halbes Jahr lang ist schon nichts mehr passiert. Das ist schon mal schön.
Gehört so ein Stück weit, so wie Sie es schildern, fast schon dazu.
Ja, ich habe heute Morgen auch wieder Fanpost bekommen. Also kam heute Morgen, dann werden dann Zeitungsartikel ausgeschnitten, mit einem Kommentar versehen und dann anonym unterzeichnet. Das ist dann immer ganz toll, weil man dann keinen Kontakt aufnehmen kann zu demjenigen, der das dann hier abgegeben hat.
Worum ging's?
Es ging um den Besuch beim Bundespräsidenten.
Sie waren beim Bundespräsidenten eingeladen?
Genau, es war vor zwei Wochen, es war im Schloss Bellevue. Ursprünglich sollte es ein Kommunalkonvent sein, dann stand jetzt natürlich der Ukraine-Krieg im Fokus jetzt, aber es war trotzdem eine ganz besondere Veranstaltung. Ne? Also wann wird man schon mal vom Bundespräsidenten nach Berlin eingeladen? Also ich habe auch hier wieder von der Masse sehr viel positives Feedback bekommen, ne? Wo es dann hieß, oh, toll, ne? Hermeskeil in Berlin, ne? Klasse. Aber wie gesagt, dann kommt dann auch sowas von wegen, ja, sie hätte besser das Kommunalprävier studiert, statt in Berlin zu sein. Das ist dann immer ein bisschen schade, aber ich würde jetzt mal behaupten wollen, also zumindest ist es jetzt bei mir so, dass mit jedem Angriff, den man da erfährt, ja auch immer ein Stückchen mehr Souveränität dazukommt.
Noch hat Lena Weber keine Kinder. Elternzeit für Kommunalpolitiker ist noch immer eine Ausnahmesituation. Für Ehrenamtliche fehlen Regelungen zu Mutterschutz und Elternzeit. 25 Autominuten von Hermeskeil entfernt, im Trierer Umland liegt eingekeilt in einem Tal die Ortschaft Ach. Ortsbürgermeisterin Claudia Thielen hat Mittagspause, trägt im Familienkalender mit ihrem 10-jährigen Sohn Termine ein.
Simon, komm, guck mal gerade am Kalender, wann du dein Referat halten musst.
Also nach den Osterferien eine Woche und dann am Mittwoch.
Gut, guck mal, hier bis hierhin gehen die Osterferien, dann die in der Woche nicht, hast du gesagt, gell?
Ja.
Also das ist schon so, dass ich versuche jetzt beispielsweise jetzt um die Zeit das Handy mal 2-3 Stunden auszumachen. Aber im Grunde genommen mache ich es dann auch wieder schnell an. Es fällt immer irgendwas an. Heute Morgen war der Traktorreifen kaputt, dann musste der Traktor nach Föhren. Dann muss ich meinen Gemeindearbeiter dahin abholen fahren, dann war gleich wieder eine Stunde weg. Hier liegen beispielsweise auf unserem Tisch die Zettel, die ich nebenbei bearbeite, während die Jungs gleich Hausaufgaben machen. Kann man zwischendurch mal schnell aufhören und das beantworten. Morgen Abend ist Umweltbauausschusssitzung, danach habe ich noch eine Fraktionsbesprechung. Der Tag hört nicht um 11:45 auf. Nur, das ist die Zeit, wo die Leute einfach wissen. 11:45, die Kinder kommen heim, dann komme ich mit meinem Anliegen erst morgen. Also das klappt wirklich relativ gut. Die haben sich dran gewöhnt.
Etwa 8000 Euro Aufwandspauschale erhält Claudia Thielen im Jahr. Niemand wollte den Bürgermeisterjob vor 7 Jahren. Der Posten war vakant. Ach sollte deshalb notgedrungen mit einer anderen Ortsgemeinde fusionieren. Claudia Thielen entschied sich zu kandidieren und wurde durch den Gemeinderat gewählt. Kurz darauf wurde sie mit dem dritten Kind schwanger.
Ja, und wie ich dann schwanger geworden bin, habe ich gedacht, da schaffst du nicht alles, und bin dann zum Verbandsbürgermeister und wollte ihm erklären, wie wir halt eben das jetzt am besten wieder rückgängig machen. Und dann hat er mir aber gesagt, und das fand ich halt eben einfach ganz toll: Frau Thielen, was brauchen Sie? Wir haben hier einen Wickeltisch, wir können hier eine Stillecke machen, wir können Pampers hier lagern, das ist alles ganz egal. Wir können uns nach Ihren Zeit richten, aber bitte versuchen Sie, das auszuprobieren, weiterzumachen. Aufhören können Sie immer noch, und dann hat Aach nichts verloren, weil Aach hat ja das Problem, dass Sie niemand hatten, der es machen wollte. Und habe mich dann ganz dem Ortsbürgermeisterposten gewidmet. Ich hatte damals auch einen sehr guten ersten Beigeordneten gehabt, der auch schon sehr lange im Gemeinderat ist, der auch schon ganz viel weiß. Und der hat mir immer den doppelten Boden auch gegeben, später, wie das Kind da war. Also zum einen hat er gesagt, klar, im Mutterschutz, also es gibt ja keinen Mutterschutz für Ortsbürgermeister, aber natürlich sollst du dich eine gewisse Zeit lang ausruhen. Und dann bin ich dann auch dafür da. Und auch die zweite Beigeordnete hätte eine gewisse Zeit gemacht. Wir hatten mal so von 12 Wochen gesprochen, die wir mal ein bisschen runterfahren wollten.
Und daraus sind gerade mal 4 Tage geworden, wie Sie mir am Telefon erzählt hatten. 4 Tage, und dann sind Sie schon mit Ihrer Tochter wieder auf Termine, richtig?
Das ist richtig. Wir hatten damals die Kapellenstraße auf der Hohen Sonne, das ist ein Ortsteil von Aach, ausgebaut. Und da gab es eine Schwierigkeit. Und weil ich mich gut und fit gefühlt habe, habe ich die Kleine ins Tragetuch gepackt. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass der ganze Gemeinderat dahinter steht. Das war schon mal sehr wichtig. Viele Leute im Dorf dahinter gestanden haben. Und ich habe mir natürlich da, wo es ging, auch Hilfe geholt. Ja, das hat im Grunde genommen relativ gut geklappt. Die wichtigsten Telefonate habe ich dann gemacht, wenn ich meine Tochter morgens gestillt habe.
Mittlerweile ist Claudia Thielen in der zweiten Amtszeit. An Formalien hat sich die resolute Ortsbürgermeisterin nie gestört. Sie sieht ihre Rolle pragmatisch.
Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, jetzt die ganzen Stempel, wo Ortsbürgermeister steht, zu ändern, bloß damit der Ortsbürgermeisterin steht. Also meine Stempel heißen alle noch Ortsbürgermeister.
Und es stört Sie nicht?
Das stört mich nicht. Was mich stört, ist, wenn mir einer einen Brief schickt mit Herr Ortsbürgermeister, und die bekomme ich ganz oft.
Wo bleibt die Parität? Warum es so wenige Bürgermeisterinnen in Deutschland gibt? Das war das Thema im Wochenendjournal. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen.